Magst du starten mit einem Satz oder mit einem kurzen Satzfolge? Und das ist von, das ist aus der Zen-Tradition und von einer Zen-Lehrerin, die Schülerin von Williges Jäger war oder ist, war, Uta Dreisbach. Kannte ich auch vorher nicht, hat einen schönen Aufsatz geschrieben, da kommt es vor. Und ich spinne es noch ein bisschen weiter. Also, es geht so. Wenn es, das große S, wenn es dich in einem Stein anrührt oder in einem Baum oder in einem Tagelöhner, dann geh zu diesem immer wieder hin. Dies ist dein Meister. Schülerin oder Schüler ist jemand, der dorthin geht, wo es ihn anrührt. Und dadurch, dass sie oder er hingeht, um es tiefer und tiefer zu erfahren, macht er den anderen zu seinem Meister. Jetzt meine Fortführung. Schülerin und Schüler ist jemand, der oder die radikal das in sich wohnende Potenzial von Menschsein entfalten will. Und bereit ist, mit allem zu arbeiten, was auftaucht, ohne jemals die Sehnsucht nach dem Sein zu verlieren. Ich habe gelobt, immer Schüler zu sein. Und für mich ist es ein ganz zentraler Schlüssel, deshalb mag ich das mit euch teilen, ganz zu Beginn jetzt unseres Retreats. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem Altmeister. Das Thema seines Gesprächs war, wie finden wir den Weg, dass wir uns nicht in die Schattenaspekte vieler religiöser und spiritueller Traditionen Gemeinschaften verstricken und am Ende den Menschen schaden, anstatt ihnen zu helfen. Also er hatte auch das im Hintergrund von Missbrauch und Machtmissbrauch und Beziehungsmissbrauch und so weiter. Oder wo Leute arrogant sind, ist kein Missbrauch, aber einfach eine unglaubliche Arroganz, die Menschen abstößt. Und so seine Version war, es gilt die Mitmenschlichkeit zu kultivieren, immer auf Augenhöhe zu bleiben. Und mir kam dieses Jahr, ich möchte immer Schüler des Seins bleiben. Und wenn wir Schüler und Schülerinnen bleiben, und das das Erste und Wichtigste ist, kriegt unser Tun und Lehren und Weitergeben, und viele von euch sind ja auch mit Menschen unterwegs, die sich euch anvertrauen, kriegt das eine andere Farbe. Und in diesem Kontext finde ich auch unglaublich heilend, erdend, auch so ein Stückchen, dass wir unsere menschliche Wichtigkeit, die wir heute auf allen Ebenen global entfalten, dass wir diese Wichtigkeit ein bisschen relaxen, zurücknehmen und zu einem Stein zu gehen oder zu einem Baum und ihn als unseren Meister zu erkennen oder Meisterin, weil sie uns etwas lehrt, weil es, das Sein, das Göttliche uns da anrührt. Und manchmal ist es ein Mensch, der vielleicht noch nie das Wort Spiritualität gesagt hat, ganz einfach ist, aber aus dem Herzen lebt und uns entsprechende Antwort gibt oder einen Blick. Und so habe ich innerlich über unseren ersten Tag diese Spur geschrieben, bereit zu sein, mit allem zu arbeiten. Die 6 Tage haben so verschiedene Spuren, denen werdet ihr dann auch immer wieder begegnen, vor allem auch in der Nachmittagsübung der Selbsterforschung mit diesen Fragen, die ich euch gebe, Inquiry, und mit allem arbeiten. Ich gebe das die Tage auch in einen größeren Kontext, wo das hingehört. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, mit allem zu arbeiten, was auftaucht. Erst wirkt es ein bisschen anstrengend, ja? Aber eigentlich ist eine unglaubliche Freiheit drin. Ich würde sogar sagen, da ist eine ungeheure Macht drin, im ganz positiven Sinne, dass du erstmal davon ausgehst, dass nichts da ist, das dich so überwältigt, so zerlegt, so auflöst, dass du nicht damit arbeiten könntest. Wir können damit arbeiten. Wir können sogar mit unserer Selbstauflösung arbeiten im Extremfall. Wir können mit allem arbeiten, weil das in uns, das die Bereitschaft hat, Schüler und Schülerin des Seins zu sein, das arbeiten möchte mit allen Phänomenen, die in unserem Leben auftauchen, das unterliegt nicht selbst nochmal der Vergänglichkeit. Das ist etwas Unvergängliches in uns. Das ist das Spiegel unseres wahren Wesens. Unsere Seelenessenz, wenn ihr so wollt. Und für dieses mit allem Arbeiten kam mir die Tage, interessanterweise beim Joggen kam mir das, vorher intensive Meditationspraxis gehabt, dann habe ich zu Sascha gesagt, ich gehe jetzt mal laufen. Und dann war das so ganz klar, so ein etwas flapsig gesagt, give me 5 of meditation. Was brauchst du? Was für Haltungen brauchst du? Das erste ist, ich mag dieses 5 und 7 und so, weil ich kann mir das dann merken und ihr vielleicht auch. Und das ist so aus den mündlichen Traditionen, in vielen buddhistischen Traditionen habt ihr das immer. 5 sowieso und 7 so und 8 solche und sowas. Ja? Also das ist so, was man so in sich trägt, wo man zwar aufschreiben kann, aber es dann auch immer mehr verinnerlicht. Also 5 Haltungen für den spirituellen Weg. Das erste ist Inspiration. Ohne Inspiration geht gar nichts. Also das muss dich richtig ansummen, anticken, anhauchen, anfeuern, inspirieren. Ja, den Geist in dir wecken. Und das kann durchaus von außen kommen. Also ich kenne das sehr von auch von scheinbar außen. Also außen etwas, ein anderer Mensch, eine andere Lebensform, eine Persönlichkeit, ein spirituelles, ein tolles Buch, eine CD, eine Stimme zu hören, die Natur, die Musik, für mich stark, die Musik, wisst ihr ja, so wollte ich mal auch weitergehen, studieren, Komposition und so weiter. Also Inspiration, die von außen kommt, die uns aufweckt, schwer zu beschreiben, was es ist. Das ist so was, wo wir das Gefühl haben, wir begegnen etwas, das uns im Innersten anrührt. Von Rainer Maria Rilke gibt es dieses Wort, ein Kunstwerk sehen und verstehen heißt wissen, ich muss mein Leben ändern. Das ist radikal. Also dieses, ändern nicht im Sinne, dass es vorher schlecht war, sondern ändern im Sinne von, wow, da ist diese Stimmigkeit, die mich plötzlich anspricht, dafür lohnt es und für nichts weniger. Wofür gehst du? Das ist Inspiration. Ausrichtung liegt auch damit drin. Und die Antwort auf diese Frage, wofür gehst du? Ausrichtung ist etwas, was uns enorm hilft, was wir uns immer wieder auch klar machen können. Dieses auf dem Weg, letztlich auf dem Weg, auf der Spur deines Herzens zu bleiben und deinem inneren Übungsweg auch zu folgen, aber auch den Früchten, die daraus kommen. Isolierter Übungsweg nützt noch nicht so viel, wenn ich im Alltag ganz anders bin und bewusst anders bin vielleicht. Bin engagierter, meditierender und in meinem Betrieb bin ich ein gefürchteter Chef. Da passt was nicht. Also Ausrichtung ist dieses wirklich, wofür gehst du, wofür lohnt sich zu leben? Oder was ich gestern vom anderen Ende unseres Lebens her formuliert habe, wir könnten sagen, was spürst du, wofür bist du geboren, in diesem tieferen Sinne, von was ist die Wesensgabe, die sich durch dich hindurch in diese Welt entfalten will. Und wir kriegen das mit, wenn wir einigermaßen liebevoll mit uns unterwegs sind und nicht zu schnell Begriffe draufkleben. Das ist diese Wesensgabe. Vom anderen Ende würde das heißen, wie ich es gestern formuliert habe, was möchtest du leben, damit du eines Tages in Frieden sterben kannst. In Frieden, nicht im Hader mit dir. Und was braucht es nicht? Vielleicht braucht es viel nicht und weniges braucht es unbedingt. Das ist Ausrichtung. Und in der Regel wird das Leben dadurch einfacher. Weil wir spüren, dass wir nicht perfekt sein müssen auf allen Ebenen. Gut, dass wir Inspiration uns anhauchen lassen vom Sinn, von dem Geist, von dem inneren Feuer. Das führt gut zum zweiten Werkzeug, also zur zweiten Haltung. Das ist die leidenschaftliche Liebe zu deinem Weg. Es gibt, denke ich, ihr wisst das, in vielen spirituellen Traditionen, Ost und West, halt eben auch in der christlichen Tradition, aber auch woanderswo, gibt es so diese Angst vor den Leidenschaften und vor der Hitze des Gemüts, den Emotionen, der sexuellen Energie und all den Variationen dazu. Und in der somatischen Tradition, wie sie Reginald Ray und andere unserer Lehrer lehren, wie wir sie auch versuchen zu leben und weiterzugeben, gehört alles mit rein. Alles ist zugelassen, aber alles wird verwandelt. Das ist die Bedingung, das ist der Grundsatz. Und deshalb auch diese Leidenschaft, wir brauchen die Leidenschaft, die Power der Emotionen, um unseren Weg zu gehen, diese leidenschaftliche Liebe zu unserem Weg. Frühe Beschreibung von Spiritualität für mich als Student, damals noch in Würzburg, war: Spiritualität ist für mich die leidenschaftliche Berührung mit allem, was ist. Alles ist lebendig. Ja, da ist Herz drin, aber noch mehr. Es ist auch Hara. Es ist auch Beckenenergie, wenn wir es somatisch verwurzeln wollen. Die leidenschaftliche Liebe zum Weg, weil die brauchen wir gerade da, wo es schwierig wird, wo wir in Engpässe kommen, wo wir Entscheidungen zu treffen haben. Mache ich jetzt noch den noch größeren Job, der noch anspruchsvoller ist, der mich noch mehr von mir wegbringt, der mich wegbringt vielleicht von meiner Familie, um noch mehr Geld und noch mehr Sicherheit zu haben, oder gehe ich diesen Weg, wo es vielleicht auch einfacher ist und einfacher bleiben kann, weil ich spüre, ich lasse mich nicht verführen. Die leidenschaftliche Liebe zu sich selbst und deinem Weg ist etwas, was uns hilft, dass wir nicht verführbar sind. Und ich finde, also ein spiritueller Weg muss auch immer etwas, das liegt da ja schon drin, muss was Sinnliches haben. Also es muss etwas sein, wo du dich auf deinen Meditationsplatz setzt und das im Grunde in allen Zellen fühlst: wow, das ist wunderbar, ich sitze da und fühle, wow, ist das geil. Ja, so, das fühlt sich toll an, sinnlich, lebendig. Ich habe kein anderes Bedürfnis, als hier zu sitzen. Und alle meine Zellen jubeln. Das ist vielleicht nicht immer so, aber immer öfter. Das ist leidenschaftliche Liebe zu deinem Weg des Erwachens. Osho, der große indische Meister, der viel zu sagen hat und für manche auch ein heftiger Stein des Anstoßes ist, immer wieder. Er hat ja Tantra und tiefes Erwachen verbunden, und wenn man ihn hört, auch noch in Aufnahmen, kann man spüren, wie er den Raum öffnet, wie er wirklich ein Realisierter ist, auch wenn er krasse Seiten hat, wie die meisten Großen. Und von ihm gibt es dieses Wort: Erleuchtung ist Orgasmus mit dem Universum. Ja, also gar nicht mal jetzt nur sexuell eng geführt, sondern diese ganzheitliche Erfahrung von Hingabe an die Totalität des Lebens. Das leidenschaftliche Liebe zu deinem Weg. Und damit sind wir schon bei dem dritten, kommen wir zu dieser dritten Haltung. Also neben Inspiration, leidenschaftlicher Liebe zu deinem Weg, braucht es die Hingabe. Wunderschön, ich mag das englische Surrender. Das Hingabe. Und Hingabe ist nicht Devotion. Definitiv nicht. Devotion ist die Hörigkeit gegenüber etwas, was ich nicht voll erfahren habe, was ich nicht voll verstehe, wo ich jemand anders eine Verantwortung übertrage und selbst die Verantwortung abgebe. Und es passiert oft in Religionen und spirituellen Traditionen, auch in der Psychotherapie. Herr Doktor, machen Sie mal. Hingabe, das ist, dass wir uns spüren in unserer Kraft und Präsenz und in dem Potenzial, das in uns ist, und uns da hinein loslassen. sodass das total wirken kann. Ihr wisst, dass wir aus verschiedenen spirituellen Traditionen lehren. Für mich ist von Jugend an ein Vers aus der christlichen Tradition, aus dem Vater Unser, dem Urgebet Jesu von Nazareth, ist genau das. Das ist dies, dein Reich komme. Die Totalität göttlicher Liebe werde Wirklichkeit. Das ist es in der christlichen Sprache. Diese Hingabe an das, was du zuinnerst spürst. Und damit ist die Öffnung möglich. Und das bedeutet, gerade diese beiden Aspekte, oder die drei ersten haben was sehr Weites, was Großes, das führt uns in die Steinigkeit und Dornigkeit manchmal und Mühsal und Staubigkeit des täglichen Weges. Deshalb ist die vierte Haltung diese Demut und Geduld. Ich mag es auch umschreiben mit Treue zu dir selbst, immer wieder unter Umständen gleichen Themen zu begegnen. Du denkst, jetzt ist es doch endlich mal, nein, dann taucht es nach 4 Wochen wieder auf und winkt dir noch mit ganz anderen Farben, auf die du noch nicht gewappnet bist. Ja, und diese Geduld mit sich und sich nicht in die Pfanne zu hauen dafür und zu kritisieren und zu verzweifeln oder ach, die doofe Meditation, das nützt auch nichts und die reden ja alle nur und die wissen es selber nicht und so der große existenzielle Frust, der einen dann anschiebt. Und die Menschheit möge sie doch einen Abhang hinunterkugeln. Also, ja, also ich denke, wir kennen das alle mal. Und deshalb brauchen wir diese drei kraftvollen Werkzeuge am Anfang. Ja? Die Inspiration, die leidenschaftliche Liebe und die Hingabe. Und dann können wir mit diesen, vielleicht ist das sogar der schwierigste Part, wenn wir die drei ersten in uns spüren, so dieses immer wieder und diese Geduld mit sich selber. Wir sind oft geduldig mit anderen, mit uns selbst sind wir sehr rigoros und sehr krass und sehr lieblos. Vom historischen Gautama Buddha gibt es das schöne Wort, es gibt kein Wesen, wenn ich das ganze Universum durchsuche, das mehr Liebe und Mitgefühl verdient hätte als ich selber. Also diese liebevolle Zuwendung zu sich selbst, in der im Grunde die Liebe des Ganzen für uns wirkt, wird es realisieren oder wir unser Herz öffnen, dass die Liebe des Universums, der Totalität, des Göttlichen, des Seinsgrundes in uns einströmen wirken kann. Die hat gar keine Chance, wenn wir zumachen und wenn wir uns für grässliche Wesen halten. Also diese Geduld, diese Treue mit sich selbst, und da wird auch dieses Arbeiten reingehören, mit uns selbst zu arbeiten. Nochmal dieses, einige von euch kennen es, denke ich, von Graf Dürkheim, dem großen Lehrer der Psychotherapie und Zen, als einer der ersten Europa verbunden hat, der am Ende seines Lebens gefragt wurde, ja, wie ist das mit dem Rat der Verwandlung? Graf Dürkheim, von dem Sie mal sprechen, so der Verwandlungsprozess des Menschen, im Bild von diesem Schwarzwälder Wasserrad, ja, die da auch stehen in seinem Zentrum. Und ja, sagt er, also wir beginnen, arbeiten mit einem Thema und dann wird es schwierig und dann wird es wieder klarer und dann haben wir es transformiert und dann ist es frei und dann haben wir eine Eröffnung, eine tiefere Erfahrung und dann kommt wieder ein anderes Thema und dann arbeiten wir wieder damit und so weiter. Und dann sagt die Fragerin, ja und wo ist denn da Reife? An welchem Punkt des Rades? Und dann sagt er, ja Reife ist, wenn Sie Frieden haben mit dem Drehen des Rades. Und das ist diese vierte Haltung, diese Geduld mit sich selber und so und zu wissen auch, dass die Meisterinnen und Meister, wenn sie ehrlich sind, wenn sie auf Augenhöhe sind, uns davon erzählen, dass sie auch mit 80 noch völlig schrullige und idiotische Haltungen haben zeitweise und dass das dazugehört, aber dass es nicht Letztes ist. Ja, und das für die fünfte Haltung ist Unverfügbarkeit. Und die finde ich sehr wichtig. Hat was von der Frucht schon auch. Es sind alles auch Früchte des Weges, klar, all diese fünf Haltungen. Aber sie sind auch Haltungen oder Werkzeuge, wenn ihr so wollt, die wir einnehmen können, um den Weg zu unterstützen. Unverfügbarkeit können wir auch übersetzen mit Wildheit, Ursprünglichkeit oder Freiheit. Das ist das, was da drin steckt. Ich mag das Wort Unverfügbarkeit. Das bedeutet, dass wir durch einen inneren Weg mit uns selbst zu einer Authentizität wachsen, wo wir nicht einfach genommen und eingepasst werden können von jemand anderes in ein System, das nicht wir sind. Sei es religiöser Art, sei es gesellschaftlicher, beruflicher, beziehungsmäßiger, familiärer, großfamiliärer, etc. etc. Art. Ja? Das heißt überhaupt nicht, dass die schlecht sind, nur du bist es nicht. Erstmal auf der Ebene bist du es nicht, auf der Ebene von der Einheit schon, aber auf dieser ganz konkreten menschlichen Wachstumsebene bist du es nicht. Und ist es eine Überfremdung und Entfremdung und Verführung im schlimmsten Fall. Also die Unverfügbarkeit, unverfügbar zu sein. Du gehst deinen Weg und bist unter Umständen auch unberechenbar für die anderen. Wir wissen nicht, was du gleich machst. Und das hat was Wildes. Wild in, nicht im Sinne von zerstören, sondern wild im Sinne von Ursprung. Reginald Ray beschreibt Wildheit mal wunderbar mit dem, dass wir in unserer Natur freigelassen werden, ganz wir selbst zu sein. Wildheit ist das sich selbst freilassen der natürlichen Welt, sie selbst zu sein. Dass der Baum Baum ist und nichts anderes. Und das ist eigentlich Freiheit. Aber Freiheit nicht so in der Luft schweben von, ah, ich kann alles machen, ich bin ja so frei. Und was? Das ist eine Fesselung an meine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Neurosen, Wille etc. Ja? Sondern Freiheit, die aus dieser Qualität kommt, die unverfügbar ist. Und wenn ihr schaut in die Geschichte von Menschen, die aus einem, sagen wir, tiefen Weg, spirituellen Weg oder anderen Weg, auch der großen Authentizität, in schwierige Situationen kam, bis hin zu Bedrohung und Hinrichtung. Die hatten genau diese Unverfügbarkeit. Die Leute der Weißen Rose hatten diese Unverfügbarkeit. Ihr Gewissen, was zu tun war und was richtig war und was menschlich ist, war nicht verfügbar, nicht mal durch die, die sie zum Tod verurteilt haben. Das ist extrem. Was Dürkheim das absolute Gewissen nennt. Das ist, sagen wir, das Ende einer Reifungskette, aber in uns Menschen ist das grundsätzlich möglich, dass wir für das, was uns kostbar ist, gehen. Koste es, was es wolle. Wenn wir jetzt mit diesen Aspekten, mit diesen Haltungen, Inspiration, leidenschaftliche Liebe zu unserem Weg, Hingabe, die Geduld, mit uns unterwegs zu sein und diese Unverfügbarkeit, Ursprünglichkeit, Wildheit. Wenn wir damit in die Meditation gehen, dann ist der Weg der somatischen Meditation aus meiner Erfahrung wunderbare Unterstützung, weil unser Körper uns im Wesentlichen unterstützt. Der eigentliche große Meister, Meisterin ist dein Körper. Der Körper ist der Buddha, ist die Buddha, ist in einem erwachten Zustand. Das ist die somatische Tradition, die von Reginald Ray überliefert wird, aber nicht nur von ihm. Für uns fließen mehrere Wege zusammen, ja nicht nur seins, aber von ihm sind wir stark inspiriert. Und überall dort, wo wir ins Somatische kommen, also unser Körpersein als Subjekt der Erfahrung nehmen, nicht nur als ein Objekt, mit dem wir halt auch arbeiten können, sondern als Subjekt, wo wir verkörpert Wesen sind und daraus meditieren, da können wir das spüren. Der Körper ist eigentlich in dem Zustand, wo wir hinwollen. Das bedeutet, in den somatischen Praktiken lassen wir uns ein, Schritt für Schritt in unsere Erfahrung des Verkörpertseins, in das Gewahrsein, das unserem Körper schon innewohnt. Und darin ist unser Körper der Raum, in dem wir mit allem arbeiten können. Wenn Gedanken auftauchen, kommen wir einfach zu diesem Spüren zurück. Wenn sie penetranter sind, können wir fühlen, welche Gefühle lösen die Gedanken aus. Und mit diesem Gefühl arbeiten im Körper. Wenn die Gedanken sehr wuselig sind, geben wir ihnen einfach Raum, wuselig zu sein. Und sind wie im Körpersein verwurzelt eine große Schale, in dem sich das alles ereignet. Wenn wir Emotionen spüren, geben wir den Fühlraum in unserem Körper. Ohne deshalb in eine Psychotherapie reinzurutschen. Wir nehmen wahr, was geschieht und in der Wahrnehmung verwandelt sich's. Spannungen im Körper können wir, wie heute früh haben wir es schon versucht, loslassen an die Erde. Spannungen können wir entspannen. Und wir können über den Körper hinkommen zu tiefen Mustern in uns, an die wir sonst kaum kommen. Tiefen Strukturen, tiefen Überzeugungen in uns, die wir haben, wie das Leben ist, wie wir sind. Die können sich über den Weg in den Körper können die sich lösen. Deshalb unsere immer wieder Arbeit mit dem Körper auf verschiedenen Ebenen, Meditation, Atemarbeit, was auch immer. Körperpsychotherapie ist so effizient, weil sie da ansetzt. Und das heißt nicht, wir reduzieren uns auf den Körper, das heißt, wir verwurzeln uns da. Und die anderen Ebenen von Seele, Geist, existenzielle Ebenen von uns, Gefühle etc. sind auch dabei. Das heißt, mit allem Arbeiten, was auftaucht, ist so gesehen wirklich eine gute Botschaft mit offenem Herzen dir selbst und der ganzen Bandbreite der Wirklichkeit zu begegnen. Und nehmen wir mal ein anderes Wort als Arbeiten. Nehmen wir mal Erforschen. Das klingt weniger anstrengend und wirklich vielleicht mehr inspiriert. Ja, die ganze Bandbreite der Wirklichkeit erforschen. Ah, sehr interessant, was da gerade passiert. Was kann ich da lernen? Was zeigt sich da? Mit dieser Offenheit dran zu gehen.